Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Vor 75 Jahren, vom 4. bis zum 11. Februar 1945, fand in Jalta auf der Krim ein Treffen der sogenannten Großen Drei statt. Der Weltkrieg neigte sich seinem Ende zu. Es ging um die Aufteilung Deutschlands nach dem Ende des Dritten Reiches. Es ging auch um eine neue Machtverteilung in Europa sowie um die Zukunft des japanischen Kaiserreichs. Nach dem ersten Treffen von Franklin D. Roosevelt, Joseph Stalin und Winston Churchill Ende 1943 hatte sich die Lage verändert. In Europa war der Krieg so gut wie entschieden, im fernen Osten hingegen, so fürchtete man, könne er sich hinziehen. Am 27. Januar 1970 sendete der Deutschlandfunk ein Feature über die Konferenz von Jalta. Autor ist Rudolf Fiedler.
Am 20. Januar 1945 war Franklin D. Roosevelt zum vierten Male als amerikanischer Präsident vereidigt worden. Zwei Tage später begab er sich an Bord eines Kriegsschiffes, um die weite Reise nach der Krim-Halbinsel im Schwarzen Meer anzutreten.
Bereits ein halbes Jahr zuvor hatte Roosevelt an Stalin nach Moskau gekabelt:
Ich bin fest überzeugt, dass wir drei und nur wir drei die Lösung der noch ungeklärten Probleme finden können.
Der Krieg ging seinem Ende entgegen. Schon stürmten die sowjetischen Truppen im Osten und die angloamerikanischen Verbände im Westen tief nach Deutschland hinein. Aber noch immer war nichts Endgültiges über das Schicksal Deutschlands beschlossen worden. Fest stand lediglich, dass Deutschland in Besatzungszonen eingeteilt, bedingungslos kapitulieren und von einem gemeinsamen Kontrollrat regiert werden sollte. An weiteren Wünschen fehlte es nicht. Deutschland sollte zerstückelt, entwaffnet und wirtschaftlich ruiniert werden. Bei der Vorbereitung der Jalta-Konferenz hatte Präsident Roosevelt am 4. Oktober 1944 Stalin wissen lassen:
Unsere drei Länder führen einen erfolgreichen Krieg gegen Deutschland und wir können uns sicherlich mit ebenso großem Erfolg zusammenschließen, um eine Nation zu zerstören, die, dessen bin ich mir vollkommen sicher, ein ebenso großer Feind Russlands wie auch von uns ist.
Aber die Vorstellungen darüber, die deutsche Nation zu zerstören, gingen ziemlich weit auseinander. Das hatte bereits die Konferenz von Teheran gezeigt, die erste Gipfelkonferenz zwischen Stalin, Roosevelt und Churchill. Doch lagen diese gemeinsamen Beratungen bereits 14 Monate zurück. Inzwischen waren die Probleme noch schwieriger und vor allem dringender geworden. Doch hatte Stalin wenig Neigung gezeigt, sich mit dem amerikanischen Präsidenten und dem englischen Premierminister zu treffen. Die Rote Armee war gerade dabei, vollendete Tatsachen zu schaffen. So eilte es Stalin nicht.
Nun war also Präsident Roosevelt auf der Fahrt nach dem fernen Jalta auf der Halbinsel Krim im Schwarzen Meer. Eigentlich wäre Stalin an der Reihe gewesen, seine westlichen Verbündeten aufzusuchen. Doch hatte Außenminister Molotow wissen lassen:
Marschall Stalin muss seine Gesundheit schonen. Daher sind Reisen nicht gut für ihn.
Später hieß es:
Stalin ist wegen der militärischen Offensive unabkömmlich.
Präsident Roosevelt war abkömmlich. Er hatte sogar Zeit für eine 14-tägige Seereise. Was sich dabei abspielte, schildert der Roosevelt-Biograf Alden Hatch so:
Eine große Gruppe von Freunden sammelte sich am Tisch des Präsidenten an den Abenden auf hoher See. Das Gespräch war anregend und geistreich, und unter seinen Freunden vergaß Franklin D. Roosevelt vollkommen, dass er müde war. Sein Verstand leuchtete und blitzte voll Humor oder begab sich in jene höheren Gefilde, wo Geschichte in die Philosophie der menschlichen Beziehungen eingreift. Und dann planten sie alle, wie sie der Geschichte in Zukunft bessere Manieren beibringen wollten.
Der Ort, wo dieser Ausflug in die höheren Gefilde stattfinden sollte, schien freilich nicht ganz frei von irdischen Beschwernissen. Roosevelts engster Vertrauter und Berater, Harry Hopkins, meldete aus London:
Churchill sagt, wenn wir 10 Jahre lang gesucht hätten, so hätten wir keinen ärgeren Platz in der Welt finden können als Jalta. Aber er hoffe, den Aufenthalt dort zu überleben, mit Hilfe eines entsprechenden Vorrates von Whisky. Churchill meint, Whisky sei gut gegen den Typhus und schädlich für die Läuse, die in dieser Gegend prächtig gediehen.
Mit dieser Alarmnachricht gab sich der englische Premierminister nicht zufrieden. Während die amerikanische Reisegesellschaft weiterhin froh gelaunt darüber philosophierte, wie man der Geschichte in Zukunft bessere Manieren beibringen könnte, wurde Churchill nicht müde, grausige Dinge über das Reiseziel zu verbreiten.
Die sanitären Verhältnisse auf Yalta kann man nur als gänzlich ungesund bezeichnen, da die von den Deutschen hinterlassenen Gebäude durchweg von Ungeziefer verseucht sind.
Jetzt hätte nicht viel gefehlt und der amerikanische Präsident wäre umgekehrt. Als Franklin D. Roosevelt Averell Harriman, seinen Botschafter in Moskau, bei der Zwischenlandung in Malta zu Gesicht bekam, war Roosevelts erster Gedanke noch immer:
Was habt ihr mir da mit Yalta angetan?
Harriman jedoch gelang es, den Präsidenten zu beruhigen.
Hören Sie nicht auf Churchill. Ich war dort und ich verspreche Ihnen, dass unsere Marinesoldaten alles in Ordnung gebracht haben.
Okay, dann bleibt's also bei Yalta.
So blieb es also bei Yalta.
Churchill hatte auch in anderer Hinsicht vor der Gipfelkonferenz gewarnt.
Das wird eine schicksalhafte Konferenz werden, gerade in dem Augenblick, da die großen Alliierten uneinig sind.
Auch im amerikanischen Außenministerium sah man mit gemischten Gefühlen den Verhandlungen entgegen. Aber nicht etwa, weil man eine Uneinigkeit befürchtete, sondern im Gegenteil eine zu optimistische Auffassung des Präsidenten. Die Ratschläge von Außenminister Stettinius und Botschafter Harriman hatten daher gelautet:
Der Herr Präsident wird auf dem nächsten Treffen der großen drei seine üblichen Vorstellungen von einer großen, glücklichen Familie beiseite legen müssen. Es sollte vielmehr den Russen zu verstehen gegeben werden, dass unsere Zusammenarbeit von ihrem Verhalten in internationalen Angelegenheiten abhängen wird.
Präsident Roosevelt jedoch eröffnete in Yalta die Konferenz mit den Worten:
Ich habe das sichere Gefühl, dass wir uns jetzt viel besser verstehen, als dies in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Und dass unser gegenseitiges Verständnis von Monat zu Monat im Wachsen begriffen ist. Aus diesem Grunde bin ich sicher, dass ich den Vorschlag machen kann, die Unterredung in einer zwanglosen Art und Weise stattfinden zu lassen.
Später setzte Präsident Roosevelt hinzu:
Ich bin der Meinung, dass die Atmosphäre wie die einer Familie ist. Mit diesen Worten möchte ich die Beziehungen charakterisieren, die zwischen unseren drei Ländern bestehen.
Präsident Roosevelt hatte also seine Gedanken von einer großen, glücklichen Familie nicht beiseite gelegt. Entsprechend diesen Vorstellungen geht es dem amerikanischen Präsidenten in der Hauptsache um die Gründung der Vereinten Nationen. Die Beratungen darüber nehmen einen so günstigen Verlauf, dass selbst der vorher so skeptische Churchill in Begeisterung gerät.
Ich möchte Marschall Stalin und der sowjetischen Regierung meinen herzlichen Dank für das aussprechen, was sie zur Förderung unserer Vorschläge getan haben. Ich bin sicher, die Übereinstimmung der Großmächte, wie sie bereits an diesem Tisch zum Ausdruck gebracht wurde, wird den denkenden Menschen in der ganzen Welt Freude und Erleichterung geben.
Was hatte Stalin zur Förderung der westlichen Vorschläge eigentlich getan?
Stalin hatte ursprünglich 17 Stimmen für die Sowjetrepubliken in der UNO-Vollversammlung gefordert. Er begnügte sich schließlich mit 3. Außerdem ging Stalin auf Roosevelts Vorschlag ein, den Großmächten im Sicherheitsrat ein Vetorecht zuzubilligen.
Auch das war kein Zugeständnis, weil es ganz im Sinne Moskaus lag, Maßnahmen der Vereinten Nationen gegen sich nicht zuzulassen.
Aber es wurde für ein Zugeständnis gehalten, für das man sich durch eigene Zugeständnisse erkenntlich zeigen müsse. So betonte Präsident Roosevelt immer wieder:
Wir wünschen ein Polen, das für die Dauer der künftigen Jahre den Sowjets durch und durch freundschaftlich gesinnt ist. Das ist wesentlich.
Allerdings stößt der amerikanische Präsident dabei auf Widerstand in den eigenen Reihen.
Wir treten eindeutig für ein starkes, freies und unabhängiges Polen ein, mit dem ungehinderten Recht des polnischen Volkes, sein internes Leben zu ordnen, wie es das für richtig hält. Die Sowjets verlangen ein freundschaftliches Polen. Wir sollten berücksichtigen, dass die Russen möglicherweise darunter etwas anderes verstehen, als wir uns vorstellen. Wenn wir nicht unseren Einfluss geltend machen, könnte es später nicht mehr möglich sein, bleibende demokratische Regierungen zu errichten.
Und da auch Churchill von seinem Kabinett warnende Telegramme erhält, versuchen die beiden westlichen Staatsmänner, Stalin Zusicherungen abzulocken, um damit die Parlamente und die öffentliche Meinung daheim beruhigen zu können.
Churchill?
Die Regierung seiner Majestät würde niemals mit einer Lösung zufrieden sein, die Polen nicht als einen freien und unabhängigen Staat zulässt.
Stalin?
Russland wünscht ein starkes, unabhängiges und demokratisches Polen.
Hier mischt sich Molotow ein.
Die Polen würden niemals in eine Lösung einwilligen, welche die jetzige provisorische Regierung wesentlich ändert. Also vergrößern wir die bestehende Lubliner Regierung.
Molotow hat recht. Die Lubliner Regierung erfreut sich großer Volkstümlichkeit. Wir können das nicht ignorieren.
Jetzt sind wir natürlich an dem kritischen Punkt dieser Konferenz angelangt. Falls wir die Londoner Exilregierung beiseite schieben und unsere ganze Unterstützung der Lubliner Regierung gewähren, würde ein Entrüstungsschrei durch die Welt gehen. Man würde sagen, die britische Regierung hat vollkommen nachgegeben und die Meinung der Russen akzeptiert.
Was wird die amerikanische Regierung tun? Wird sie der polnischen Exilregierung in London die Anerkennung entziehen?
Roosevelt?
Ja.
Jetzt hätte Churchill entsetzt sein müssen. Über 5 lange Kriegsjahre hinweg hatten die Westmächte die polnische Exilregierung in London als Verbündete betrachtet und als Zukunftsgaranten eines freien und demokratischen Polen ausgegeben. Jetzt war Präsident Roosevelt bereit, diese verbündete Regierung preiszugeben, einer Lubliner Regierung zuliebe, von der bekannt war, dass sie aus lauter willfährigen Kommunisten bestand.
Aber Churchill war nicht entsetzt. Wie wir aus den Dokumenten von Yalta, den Yalta Papers, wissen, auf deren Wortlaut wir uns hier stützen, sagte Churchill nur:
Wenn ich recht verstehe, stimmt Präsident Roosevelt zu, weil Marschall Stalin gestern gesagt hat, dass die Rote Armee Polen befreite. Das ist auch ein guter Grund für uns, der Welt die Situation neu darzustellen. Es ist zwar nur schmückendes Beiwerk, aber es ist wichtig für uns.
Da das Propagandaschlagwort von der Roten Armee als Befreier auch Churchill so gut gefiel, kam es in Yalta zu einer Deklaration über das befreite Europa.
Durch diese Erklärung versichern wir erneut unser Vertrauen auf die Grundsätze der Atlantikcharta, unsere Verpflichtung gegenüber der Erklärung der Vereinten Nationen und unseren Entschluss, in Zusammenarbeit mit anderen friedliebenden Nationen eine Weltordnung des Rechts aufzubauen, die dem Frieden, der Sicherheit, der Freiheit und dem allgemeinen Wohlergehen der gesamten Menschheit gewidmet ist.
Eine praktische Bedeutung kam dieser Erklärung über das befreite Europa nicht zu. Sie war, wie Churchill sich in Yalta ausdrückte, nur schmückendes Beiwerk. Aber sie war bestens geeignet, den Leitartiklern und den Historikern angebliche Beweise für die guten Absichten zu liefern.
Die Sowjets taten ein Übriges, um die erstaunliche Nachgiebigkeit der westlichen Vertreter nicht zu deutlich und nicht sofort in Erscheinung treten zu lassen. So war es Molotow, der betonte:
Alle sowjetischen Vorschläge haben nur ein Ziel, nämlich so bald wie möglich freie Wahlen sicherzustellen.
Roosevelt?
Über die Notwendigkeit der Abhaltung freier Wahlen sind wir uns alle einig. Das alleinige Problem ist, wie Polen in der Zwischenzeit regiert werden soll.
Das war nach Stalins Meinung nur möglich, mit Hilfe des von ihm berufenen kommunistischen Lubliner Komitees.
Um Roosevelt und Churchill diese Abkehr von den demokratischen Prinzipien zu erleichtern, machte Stalin den Vorschlag:
Die gegenwärtige provisorische Regierung von Polen sollte reorganisiert werden auf einer breiteren demokratischen Grundlage.
Der amerikanische Admiral Lee warnte Roosevelt:
Herr Präsident, die Formel auf einer breiteren demokratischen Grundlage ist so elastisch, dass die Russen sie von Yalta bis Washington dehnen können, ohne sie formell zu brechen.
Trotzdem fand Stalins Wunsch Zustimmung.
Churchill wagte lediglich den Einwand:
Die Großmächte sollten Botschafter stellen, um zu sehen, dass die Wahlen unparteiisch durchgeführt werden.
Aber auch dies verstand Stalin zu verhindern. Molotow sprang seinem Herrn mit dem Argument zur Seite:
Die Polen werden dann glauben, dass ihnen misstraut wird.
Darauf wusste Churchill lediglich zu entgegnen:
Das sind keine müßigen Forderungen. Ich muss nur dem Parlament sagen können, dass die Wahlen frei und fair sein werden. Ich selbst kümmere mich nicht viel um die Polen.
Roosevelt fragte:
Wie lange würde es dauern, bis Wahlen abgehalten werden?
Stalin freundlich:
Ungefähr einen Monat.
Ich wünsche, dass diese Wahl in Polen die erste sein soll, die außer Zweifel steht. Sie sollte wie Cäsars Frau sein. Ich kannte sie nicht, aber es heißt, sie sei keusch gewesen.
Mit diesem Gespräch glaubten Roosevelt und Churchill, den kritischen Punkt überwunden zu haben. Die Beratungen der Großen Drei hatten am 4. Februar 1945 in Jalta begonnen. Bereits am 9. Februar konnte Stalin sagen:
Ich habe volles Vertrauen in die Art und Weise, wie die Dinge laufen.
Stalin kann allerdings auch zufrieden sein, wie die Dinge laufen. Freie Wahlen werden in Polen nicht in einem Monat, sondern erst in 2 Jahren stattfinden. Und sie werden alles andere als keusch sein.
Nicht so glatt geht es bei der Festsetzung der polnischen Grenzen. Denn Stalin stellt neue Forderungen. Auf der Konferenz in Teheran hatte er gewünscht, Polen solle bis zur Oder vorrücken. Aber jetzt in Jalta verlangt Stalin:
Nach Russlands Dafürhalten ist die Westgrenze Polens längst an Neiße zu ziehen. Nun gibt es 2 Flüsse dieses Namens. Ich habe an die westliche Neiße gedacht und ich ersuche die Konferenz, diesen Vorschlag gutzuheißen.
Das ist Churchill zu viel. Der englische Premierminister hat zwar keine rechte Vorstellung, wo die beiden Nebenflüsse der Oder genau verlaufen, und er wird sich nie die Mühe machen, das zu ergründen. Noch in seinen Memoiren wird er in Unkenntnis der geografischen Verhältnisse behaupten, dass die östliche und die westliche Neiße sich vereinigen, um die Oder zu bilden. Doch Churchill fühlt sich durch die Unersättlichkeit, die Stalin unverhohlen zur Schau trägt, provoziert.
Ich möchte die polnische Gans nicht nudeln, bis sie durch Verdauungsstörungen durch deutsches Gebiet eingeht. Ich bin mir auch der weit verbreiteten Einstellung in England bewusst, die über den Gedanken, Millionen von Menschen gewaltsam umzusiedeln, entsetzt ist. Ich persönlich bin nicht gerade entsetzt, wohl aber ein großer Teil der öffentlichen Meinung in England. Man wird sagen, dass wir in Bezug auf die Grenzen vollkommen nachgegeben und die ganze Sache Russland überlassen haben. Wenn die Polen Ostpreußen und Schlesien nehmen, so bedeutet das eine Bewegung von 6 Millionen Menschen.
Es werden keine Deutschen mehr da sein, denn wenn unsere Truppen einmarschieren, laufen die Deutschen weg und keine Deutschen bleiben mehr zurück.
Dann bleibt das Problem: Was anfangen mit ihnen in Deutschland? Wir haben 6 oder 7 Millionen getötet und werden wahrscheinlich noch eine weitere Million vor Ende des Krieges töten.
Eine oder 2?
Oh, ich will hier keine diesbezügliche Begrenzung vorschlagen. Aber ich habe ein Telegramm vom Kriegskabinett erhalten, das jede Grenze, die bis zur Neiße geht, missbilligt. Das Kriegskabinett ist der Meinung, dass das dadurch geschaffene Bevölkerungsproblem zu groß ist, um damit fertig zu werden.
Auch Präsident Roosevelt ist inzwischen mehrfach über die amerikanische Haltung zur Grenzfrage belehrt worden.
Wir sollten jede Anstrengung unternehmen, die Übertragung deutschen Gebietes an Polen auf Ostpreußen, auf einen kleinen Zipfel von Pommern, auf den polnischen Korridor und auf Oberschlesien zu beschränken. Wir sollten uns stärkstens Bestrebungen widersetzen, die polnische Grenze bis zur Oderlinie oder gar bis zur Oder-Neiße-Linie gehen zu lassen.
Von seinem Botschafter in Moskau war Präsident Roosevelt auch darüber informiert worden, dass der polnische Exilpolitiker Mikołajczyk bei einem Besuch im Kreml vor einer so extremen Westverschiebung gewarnt hatte. Botschafter Harriman hatte am 19. Dezember 1944 geschrieben:
Als Mikołajczyk in Moskau weilte, deutete er an, er sei keineswegs sicher, ob es klug sei, die polnische Grenze bis an die Oder vorzuverlegen und besonders die Städte Stettin und Breslau einzuschließen, da diese Städte und gewisse Gebietsteile fast vollständig deutsch seien.
Außerdem wird Präsident Roosevelt an die amerikanische Verfassung erinnert, die Grenzziehungen vor einem Friedensschluss untersagt. Eingedenk dieser Mahnungen meint der amerikanische Präsident in Jalta:
Ich kann mich zu diesem Zeitpunkt noch nicht mit den polnischen Grenzen einverstanden erklären. Das muss erst später noch vom amerikanischen Senat behandelt werden.
Deshalb kommt es in Jalta zu keiner Anerkennung der Oder-Neiße-Linie. Die Konferenzteilnehmer stellen lediglich in Aussicht:
Wir erkennen an, dass Polen einen beträchtlichen Gebietszuwachs im Norden und Westen erhalten muss. Die endgültige Festlegung wird jedoch bis zur Friedenskonferenz zurückgestellt.
Auch über die geplante Zerstückelung Deutschlands werden sich die großen drei nicht einig. Stalin meint:
Eine Aufteilung Deutschlands ist von höchster Wichtigkeit.
Roosevelt pflichtet bei:
Ich glaube noch immer, eine Zerstückelung Deutschlands in 5 oder 7 Staaten ist ein guter Gedanke. Das Ausmaß der von den Deutschen auf der Krim angerichteten Zerstörung hat mich sehr beeindruckt.
Die auf der Krim angerichtete Zerstörung ist gering im Vergleich zu der Zerstörung, die die Deutschen in der Ukraine angerichtet haben. Die Deutschen sind eben wilde und verfolgen offenbar die schöpferische Arbeit der Menschen mit einem sadistischen Hass.
Das ist auch meine Meinung.
Später fragte der amerikanische Präsident, wie viel Deutsche Stalin als Zwangsarbeiter wünsche.
Stalin legte sich nicht fest, ließ jedoch folgende Maßnahmen durchblicken.
Wir haben einen Plan für Reparationen in Sachleistungen. Um über Arbeitskräfte zu sprechen, sind wir noch nicht so weit. Die deutsche Industrie soll um 80% herabgesetzt werden. Was der Rüstung dienen könnte, soll vollständig vernichtet werden. Wir werden nicht weniger als 10 Milliarden Dollar fordern.
Wer die 920 Seiten der veröffentlichten Jalta-Dokumente etwas genauer studiert, wird freilich erkennen müssen, dass Roosevelt und Churchill über Stalins Absichten besser im Bilde waren oder zumindest hätten sein können, als diese knappe Antwort verrät. Denn 14 Tage zuvor hatte der amerikanische Botschafter in Moskau, Harriman, mit dem stellvertretenden Volkskommissar für Auswärtige Angelegenheiten Maisky eine Unterredung, in der die sowjetischen Reparationswünsche, insbesondere die Zwangsverschickung deutscher Arbeitskräfte nach Russland, detaillierter erörtert wurden. Botschafter Harriman berichtete seiner Regierung über dieses Gespräch.
Maisky erging sich nicht in Einzelheiten, erwähnte jedoch, dass das Rheinland einschließlich des Ruhrgebietes ein unabhängiger Staat sei und dass eine katholische Republik, die Bayern und Württemberg einschließt, gebildet werden könnte. Maisky rechnete deutsche Arbeitskraft zu den Reparationen. Eine endgültige zahlenmäßige Forderung sei nicht vereinbart worden, aber sie würde in die Millionen gehen. Später erwähnte Maisky 2 oder 3 Millionen. In Beantwortung meiner Frage sagte Maisky, dass die für die Arbeit in Russland bestimmte Gruppe natürlich sorgfältig ausgewählt werden sollte, und zwar sollte sie sich in erster Linie aus kleineren Kriegsverbrechern und aktiven Nazis zusammensetzen. Sollte dies nicht ausreichen, könne man noch Leute aus anderen Kategorien hinzunehmen, vielleicht jene, die keine Aussicht hätten, Arbeit zu finden. Maisky sagte, sie hätten grundsätzlich nur von Männern gesprochen, aber einige Frauen könnten benötigt werden. Sie sollten nach Russland oder anderen Ländern geholt werden, um dort für eine bestimmte Zeit zu arbeiten. Und sie wären der Meinung, diese Zeit sollte so lange währen wie die Reparationszahlungen, sagen wir 10 Jahre. Die Russen hofften, dass dieses Unternehmen, obwohl es teilweise eine Bestrafung und teilweise eine Wiedergutmachung für angerichteten Schaden darstelle, so durchgeführt würde, dass es der Umerziehung der Deutschen dienen könne.
Churchill erkannte, dass hier eine russische Neuauflage des Morgenthau-Planes vorlag. Aber es quälte ihn nur die Höhe der Reparationsforderungen und die Befürchtung, die Sache könnte nicht geheim bleiben. Jedenfalls sagte Churchill in Jalta:
Wenn 80 Millionen verhungern, sollen wir dann sagen, das geschieht euch recht? Und wenn nicht, wer soll dann bezahlen, um sie zu ernähren? Ich bin dafür, eine Reparationskommission einzusetzen. Aber wir müssen es geheim halten. Jedem das, was er benötigt.
Ja, es sollte geheim bleiben. Aber die Entscheidung über die Zerstückelung Deutschlands muss noch jetzt getroffen werden.
Um das Schicksal eines 80-Millionen-Volkes zu behandeln, braucht man mehr als 80 Minuten Überlegung.
Molotow schlug vor, die Kapitulationsurkunde mit folgendem Satz beginnen zu lassen.
Zur Sicherstellung des Friedens und der Sicherheit Europas werden die Alliierten Maßnahmen zur Zerstückelung Deutschlands ergreifen.
Es war dann hauptsächlich den Außenministern Stettinius und Iden zu danken, wenn der endgültige Text schließlich abgemildert lautete:
Die drei verbündeten Mächte werden die oberste Autorität gegenüber Deutschland innehaben. In Ausübung dieser Autorität werden sie solche Schritte, einschließlich der völligen Entwaffnung, Entmilitarisierung und Aufteilung Deutschlands unternehmen, die sie für den zukünftigen Frieden und die Sicherheit für erforderlich halten.
Damit wird zwar im Augenblick das Schlimmste verhütet und eine Zerstückelung Deutschlands in 5 bis 7 Kleinstaaten verhindert. Doch hat der damit ausgesprochene Schwebezustand ungeahnte Folgen. Auf diese Weise erhalten Vereinbarungen, die untergeordneten Kommissionen zugeschoben worden waren, weil man sie für nebensächlich hielt und denen man schon früher zustimmte, weil man sie als ein Provisorium ansah, eine schicksalhafte Bedeutung. Zu einer solchen Vereinbarung gehörte die Markierung der Besatzungszonen.
Noch immer kann man hören und lesen, die Besatzungszonen seien in Jalta festgelegt worden. Das ist ein Irrtum. Warum sich dieser Irrtum so lange halten konnte, bleibt unverständlich. Denn Präsident Roosevelt sagte in Jalta gleich bei der ersten Zusammenkunft zu Stalin:
Soweit ich die Dinge verstanden habe, sind die drei Besatzungszonen bereits vereinbart worden.
Es ist allerdings wichtig zu wissen, dass Präsident Roosevelt die Bedeutung dieser Dinge nie richtig verstanden hat. Bereits ein Jahr vor Jalta, am 15. Januar 1944, hatte William Strang, der britische Vertreter bei der beratenden Europakommission, EAC genannt, in einem Entwurf, der den Namen Attlees trug, den Sowjets in Deutschland eine Besatzungszone eingeräumt, und zwar genau in jener Ausdehnung, wie sie noch heute traurige Wirklichkeit ist. Die Engländer waren allerdings bei der Zoneneinteilung von der Vorstellung ausgegangen, dass in der Sowjetzone neben der Roten Armee auch amerikanische und britische Truppen stationiert bleiben sollten.
Bereits wenige Wochen später, am 18. Februar 1944, waren die Sowjets mit diesem Vorschlag einverstanden. Das war Anfang 1944 leicht verständlich. Noch stand die Rote Armee weit ab von den deutschen Grenzen. Und schon wurde ihnen eine Ausweitung ihres Machtanspruchs bis tief ins Herz Deutschlands zugesprochen. Die Sowjets weigerten sich jedoch hartnäckig gegen eine gemischte Truppenstationierung.
Die Engländer gaben rasch nach, zumal die Amerikaner die Trennlinie zwischen Ost und West widerspruchslos hinnahmen. Präsident Roosevelt störte sich lediglich an der britischen Absicht, das reiche Ruhrgebiet zu nehmen und dafür den Amerikanern in Süddeutschland die Landschaftsschönheiten zu überlassen.
Doch nachdem die Engländer Bremerhaven als Versorgungsstützpunkt den amerikanischen Truppen zugesprochen hatten, schien das Besatzungszonenproblem gelöst. Damit hatte sich die hohe Politik, ohne dass sie sich freilich dieser Tragweite bewusst wurde, auf eine neue, wenn auch ungewollte Form der Zerstückelung Deutschlands festgelegt. Doch wie gesagt, dies ist ungewollt geschehen. Die oft gebrauchte Behauptung, in Jalta sei Deutschland, ja ganz Europa geteilt worden, entspricht in dieser vereinfachten Form nicht den Tatsachen.
Der Aufschub, die Entscheidung über eine ganz anders gedachte Zerstückelung Deutschlands zu treffen, fiel auch aus einem anderen Grunde nicht schwer. Churchill sprach diesen Grund in Jalta offen aus.
Wir behalten uns ja alle Rechte vor über das Leben, über das Eigentum und über die künftige Tätigkeit der Deutschen.
Angesichts dieses unbegrenzten Ausmaßes an Rechten, die sich die Sieger vorbehalten, erscheint selbst die territoriale Frage der Zerstückelung im Augenblick überflüssig. Es genügt, so glaubt man, wenn man Deutschland erst einmal besetzt.
Nur für Churchill ist dabei ein neues Problem aufgetaucht.
Ich weiß nicht, wie lange die Vereinigten Staaten sich mit uns an der Besetzung beteiligen werden.
Sofort hakte hier Stalin höchst interessiert ein.
Ich würde gern die Ansicht des Präsidenten kennenlernen. Ich glaube nicht, dass amerikanische Truppen länger als 2 Jahre in Europa bleiben werden. 2 Jahre sind das Äußerste.
Churchill, sichtlich erschrocken.
Dann werden wir die Franzosen auf alle Fälle brauchen, um uns zu helfen. Wenn die Amerikaner nach Hause gegangen sind, muss ich ernstlich an die Zukunft denken. Die Franzosen haben eine lange Erfahrung in der Besetzung Deutschlands. Sie machen das sehr gut und werden nicht nachsichtig sein. Wir wünschen, ihre Macht wachsen zu sehen, indem sie Deutschland niederhalten. Ich war sehr gegen General de Gaulle's Hierherkommen und die Ansicht des Präsidenten war genau dieselbe. Offensichtlich fühlt auch Marschall Stalin dasselbe. Aber wir brauchen Frankreichs Abwehrkraft gegen Deutschland. Ich schlage vor, den Franzosen eine Zone anzubieten, die aus Teilen der britischen und amerikanischen Zone besteht. Was wir alle wünschen, ist, dass sie die Sowjetzone nicht berührt.
Ich würde viel lieber sehen, wenn die Franzosen nicht im Kontrollapparat wären.
Wir können nicht vergessen, dass in diesem Kriege Frankreich dem Feind die Tore öffnete. Wir würden nicht so viele Verluste und Zerstörungen in diesem Kriege gehabt haben, wenn die Franzosen dem Feinde nicht die Tore geöffnet hätten. Ich habe nichts dagegen, dass Frankreich ein Stück der amerikanischen und britischen Zone gegeben wird. Aber Frankreich als Teilnehmer im Kontrollapparat für Deutschland sehe ich nicht gern.
Hier schaltete sich der britische Außenminister Eden ein.
Wenn die Franzosen eine Zone haben sollen, wie können sie dann von den Kontrolleinrichtungen ausgeschlossen werden?
Dieses Argument setzte sich schließlich durch, auch wenn Frankreich aufgrund des sowjetisch-amerikanischen Widerstandes auf der nächsten Gipfelkonferenz in Potsdam noch nicht vertreten sein sollte.
Für Präsident Roosevelt sind das alles freilich keine Probleme von Bedeutung. Sein Hauptinteresse zielt in ganz andere Richtung. Er wünscht Russlands Beteiligung am Krieg gegen Japan. Zu diesem Zwecke trifft er sich während der Konferenz am 8. Februar 1945 allein mit Stalin. Churchill wird von diesen Beratungen ausgeschlossen. Stalin verspricht sich ein großes Geschäft und kommt bei diesen supergeheimen Besprechungen rasch zur Sache.
Ich möchte gern die politischen Bedingungen diskutieren, unter welchen die Sowjetunion in den Krieg gegen Japan eintreten würde.
Stalin sagt nun nicht etwa, das kann ich nicht tun, ich habe schließlich im März 1941 mit den Japanern einen Nicht-Angriffspakt abgeschlossen. Wenn ich 2 bis 3 Monate nach Deutschlands Kapitulation Japan überfalle, wird man da nicht sagen, ich sei genauso vertragsbrüchig wie Hitler, als er die Sowjetunion überfiel? Kann man überhaupt so undankbar sein? Während des ganzen Krieges haben die Japaner ihren Nicht-Angriffspakt mit uns getreulich gehalten. Sie haben uns damit einen unschätzbaren Dienst geleistet. Im Winter 1941 konnte ich unbesorgt meine sibirischen Truppen herbeiholen. So konnte ich Moskau retten. Dank Japans vertragstreuer Haltung hatte ich 4 schwere Kriegsjahre lang den Rücken frei im Kampf gegen Hitler. Und jetzt soll ich plötzlich Japan angreifen, obwohl es schon angeboten hat, zu kapitulieren?
Das alles, wohlgemerkt, sagt Stalin nicht. Stalin sagt nur:
Ich möchte gerne die politischen Bedingungen diskutieren.
Präsident Roosevelt ist nicht kleinlich. Er ist bereit, Stalin nicht nur sofort japanische, sondern sogar chinesische Gebiete zuzusprechen, obwohl die Chinesen Amerikas Verbündete sind. Ähnlich wie im August 1939 in Moskau in einem geheimen Zusatzprotokoll zwischen Stalin und Ribbentrop wechseln nun in Jalta in einem Geheimabkommen zwischen Stalin und Roosevelt heimlich Territorien ihrer Besitzer, ohne dass die Betroffenen befragt worden wären. Churchill ist erbost, allerdings nur, weil er bei dem Geschäft nicht zugezogen wurde. Aber später gibt Churchill seine Unterschrift.
Roosevelt sagt nur:
Ich habe noch keine Gelegenheit gehabt, mit Chiang Kai-shek darüber zu sprechen. Eine der Schwierigkeiten bei der Rücksprache mit den Chinesen wird sein, dass alles, was man ihnen sagt, innerhalb von 24 Stunden die ganze Welt weiß.
Nach einwöchiger Dauer endete die Jalta-Konferenz am 11. Februar 1945. Roosevelts Biograf, der Amerikaner Alden Hatch, schreibt:
In diesen langen Besprechungen wurde die Zukunft der Welt vorgezeichnet. Roosevelt glaubte, dass jetzt die letzte Möglichkeit war, die Zivilisation zu retten. Um das zu erreichen, war Roosevelt bereit, Konzessionen zu machen, die für seine Prinzipien nicht unbedingt lebensnotwendig waren. Und sogar seine Prinzipien wollte er in gewissen Fällen abschwächen. Roosevelt war wirklich froh, als die Umstände ihn zwangen, mit Stalin gegen Churchill zu stehen, so sehr er den Engländer liebte. Denn Roosevelt wollte nicht, dass Stalin glaube, es bestehe ein Bündnis gegen ihn. Deshalb gab Roosevelt den Russen überall nach, wo er nur immer konnte, und suchte ihr Vertrauen zu gewinnen.
Von Churchill selbst hat man nicht den Eindruck, als ob er damals schon die gemeinsame Frontstellung Stalins und Roosevelts gegen manche seiner Vorschläge besonders tragisch genommen hätte. Churchill sagte jedenfalls in Jalta:
Ich bin der Meinung, dass wir alle auf dem Gipfel eines Hügels stehen und sich die Herrlichkeit zukünftiger Möglichkeiten vor uns erstreckt. In der modernen Welt ist die Funktion des Führers die, das Volk aus wilden Wäldern in die breiten, sonnenbeschienenen Ebenen von Frieden und Glück zu führen. Ich habe das Gefühl, dass dieser Preis sich jetzt mehr in unserer Reichweite befindet als je zuvor in der Geschichte.
Mit solchen hochgespannten Erwartungen stand Churchill nun keineswegs allein. Sein Traum von der Herrlichkeit zukünftiger Möglichkeiten wurde von allen Beteiligten gleichermaßen geträumt. Dafür ist Harry Hopkins, Roosevelts Vertrauter, wohl der beste Zeuge.
Wir glaubten im Herzen wirklich, ein neuer Tag sei angebrochen. Der Tag, den wir alle seit so vielen Jahren ersehnt und über den wir so viel geredet hatten. Wir waren absolut überzeugt, den ersten großen Friedenssieg gewonnen zu haben. Und wenn ich sage wir, dann meine ich uns alle, die ganze zivilisierte Menschheit. Die Russen hatten bewiesen, dass sie vernünftig und weitblickend sein konnten. Und weder der Präsident noch irgendeiner von uns zweifelte im geringsten daran, dass wir mit ihnen leben und friedlich auskommen könnten bis in unabsehbare Zukunft. Eine Einschränkung muss ich allerdings machen. Ich glaube, wir alle machten im Stillen den Vorbehalt, dass wir nicht voraussagen konnten, was geschehen würde, wenn Stalin etwas zustieße. Wir glaubten damit rechnen zu können, dass Stalin vernünftig und verständnisvoll sei. Aber nie konnten wir wissen, was sich da hinter seinem Rücken im Kreml abspielte.
Dass Stalin vernünftig und verständnisvoll sei, konnte man das damals ernsthaft glauben? Allen anderen Äußerungen zum Trotz muss sich jedenfalls selbst Präsident Roosevelt über den Egoismus der sowjetischen Politik keinem Zweifel hingegeben haben. Es existiert ein Schreiben von ihm vom 29. September 1944 an den amerikanischen Außenminister, in dem es heißt:
Was die Sowjetregierung anbelangt, stimmt es, dass wir bisher keine Vorstellung haben, was sie im Sinn führt. Aber wir müssen uns dessen bewusst sein, dass sie in den von ihr besetzten Gebieten mehr oder weniger das tun wird, was ihr gut dünkt.
Waren die Jalta-Gespräche und Versicherungen geeignet, dies zu verhindern?
Die Ereignisse, die schlagartig auf die Jalta-Konferenz folgten, lassen da an Eindeutigkeit nichts zu wünschen übrig. Bereits 14 Tage nach Jalta zwingt der sowjetische Sonderbotschafter Wyschinski, König Michael, die Regierung Rumäniens zu entlassen und einen Kommunisten zu einem Ministerpräsidenten zu ernennen.
Churchill indes erklärt zu gleicher Zeit im britischen Unterhaus:
Die Alliierten sind aus der Krim-Konferenz nicht nur in militärischer, sondern auch in politischer Hinsicht enger verbunden hervorgegangen denn je zuvor. Ich habe von der Krim den Eindruck mit nach Hause gebracht, dass Marschall Stalin mit den Demokratien des Westens auf dem Fuß der Gleichheit und ehrenhaften Freundschaft zu leben wünscht. Ich glaube auch, dass den Russen ihr Wort Ehrensache ist. Ich kenne keine Regierung, die eingegangene Verpflichtungen selbst zu ihrem eigenen Nachteil strenger einhielte als die Sowjetregierung. Ich lehne es unbedingt ab, mich hier auf eine Debatte über Russlands Vertragstreue einzulassen.
Auch Präsident Roosevelt behauptet noch Tage nach dem kommunistischen Umsturz in Rumänien am 1. März 1945:
Ich kehre von der Krim-Konferenz mit der festen Überzeugung zurück, dass wir auf dem Wege zu einer friedlichen Welt einen wichtigen ersten Schritt getan haben. Ich bin überzeugt, dass wir aufgrund der in Jalta getroffenen Vereinbarung ein politisch stabileres Europa haben werden, denn je zuvor.
Ein stabileres Europa denn je zuvor? Wie konnten sich westliche Staatsmänner so täuschen?
In Jalta hatte Präsident Roosevelt geäußert:
Ich bin zwar nicht so optimistisch, an einen ewigen Frieden zu glauben, aber ich glaube, 50 Jahre Frieden sind durchführbar und möglich.
Aber jetzt war dieser 50-jährige Friede, wenn man es nur hätte sehen wollen, bereits nach 14 Tagen bedroht.
Doch gab es schon damals Leute, die es sahen. Während noch Churchill das V-Zeichen machte und von der Herrlichkeit zukünftiger Möglichkeiten sprach, kritisierte der englische Militärexperte Little Hart in einer Versammlung der Liberalen in Kendall die Haltung der britischen Regierung.
Was haben wir eigentlich gewonnen? Wir sind vor 6 Jahren in den Krieg gezogen, um die Unabhängigkeit Polens zu wahren. Es dürfte nun klar sein, dass Polen nur als Satellitenstaat überleben wird, beherrscht von jener Macht, die es 1939 aus dem Hinterhalt überfallen hat und sich dann mit Hitler in sein Territorium teilte. Es ist leider nur zu wahr, dass wir unser Gelöbnis nicht erfüllen können. Wir haben uns wie in keinem anderen Krieg zuvor bemüht, unsere Ehre zu bewahren, haben das aber am Ende nicht vermocht. Der Krieg war im echten Sinne des Wortes gewonnen, als die Angriffskraft der Deutschen gebrochen war. Dies wurde vor 2 Jahren erreicht. Seitdem haben wir blindlings weitergefochten. Britanniens Führer war zu erregt über seine Schlachten, um die unvermeidlichen Folgen dieses Vernichtungssieges vorauszusehen, nachdem es ihn gelüstete. Diese Handlungsweise scheint völlig sinnlos. Im tapferen, aber kurzsichtigen Streben nach einem phantomhaften Sieg haben wir uns bis an den Rand des Bankrotts gebracht. Die Herrschaft Hitlers über Europa war eine sehr ernstzunehmende Möglichkeit. Das Resultat des absoluten Sieges über Deutschland ist aber, dass Russland, eine andere totalitäre Macht, Beherrscherin des Kontinents zu werden droht.
Es brauchte noch einige Jahre und vieler bitterer Erfahrungen, bis sich diese Erkenntnis herumsprach, was nicht bedeutete, dass man sich diese Erkenntnis unbedingt zu eigen gemacht hätte.
Auch die Begeisterung über die Konferenz von Jalta schlug, sobald ihre Folgen spürbar wurden, immer mehr in Kritik um.
So schrieb beispielsweise der britische Labour-Abgeordnete Amrish Hughes:
Die schrecklichen Irrtümer, die Churchill und Roosevelt während des Krieges begangen haben, wurden während der Konferenz von Jalta geerntet. Dort wurde klar, man sah es nur nicht, dass Sowjetrussland Mitteleuropa, den Balkan und den fernen Osten beherrschen, dass China kommunistisch werden, Polen betrogen und den Sowjets ausgeliefert, dass Deutschland geteilt und im Frieden weiter verwüstet, dass die Liquidation des britischen Weltreiches unvermeidlich sein würde und dass ein kalter Krieg von unbestimmter Dauer dem eben gewonnenen heißen Krieg auf den Fersen folgen werde. Die bitteren Früchte von Jalta mussten im darauffolgenden Juli in Potsdam verspeist werden. So wurde der Krieg gewonnen und der Frieden verloren.
Der britische Labour-Abgeordnete Amrish Hughes steht mit dieser Kritik keineswegs allein.
Doch fehlt es bis zum heutigen Tag nicht an Versuchen, das Desaster von Jalta zu entschuldigen. Zu diesem Zwecke wird immer wieder behauptet:
Präsident Roosevelt war zu diesem Zeitpunkt ein müder und erschöpfter Mann. Die Bilder aus Jalta zeigen ihn als einen vom Tode gezeichneten. Als er nach seiner Rückkehr nach Washington vor dem Kongress erschien, musste er seinen Bericht über Jalta sitzend vortragen. Die physische und psychische Behinderung des Präsidenten muss deshalb bei der Beurteilung der amerikanischen Haltung in Jalta mit berücksichtigt werden.
Nun war Präsident Roosevelt durch seine körperliche Lähmung gewiss ein stark behinderter Mensch. Doch das war er schon viele Jahre. Gewiss sind die Anstrengungen der Konferenz, vor allem die zahllosen Trinksprüche bei den vielen Essen, nicht spurlos an dem amerikanischen Präsidenten vorübergegangen. Doch sind Zweifel erlaubt, ob das Wort vom todkranken Mann berechtigt ist. Roosevelts politische Auffassung ist jedenfalls unabhängig von seinem gesundheitlichen Niedergang geprägt worden. Sie wurde schon zuvor bestimmt. Präsident Roosevelt war nur zu gern bereit, auf den falschen Ratgeber zu hören. So hatte ihn beispielsweise der polnische Exilpolitiker Mikołajczyk gewarnt.
Ich bin überzeugt, dass der totalitäre Nationalsozialismus und sein Drang nach Weltherrschaft vernichtet werden müssen. Aber wird nicht Polen und später auch Europa gegen seinen Willen von einer neuen Sturmflut des totalitären Kommunismus überschwemmt werden? Ich fürchte, dass die öffentliche Meinung einmal bitter enttäuscht werden wird, wenn sie entdeckt, dass die überall gepriesenen sozialistischen Veränderungen und die angeblichen Demokratisierungsmaßnahmen der Sowjetunion in Wahrheit nur eine Mischung sind von dem alten zaristischen Imperialismus und dem weltrevolutionären Kommunismus.
Präsident Roosevelt indessen zog vor, lieber auf den tschechischen Exilpräsidenten Beneš zu hören, der ihm mit viel Geschick und dem Brustton tiefster Überzeugung beteuerte:
Ich glaube nicht im Geringsten, dass die Russen die Absicht haben, Polen zu sowjetisieren. Dazu sind sie zu intelligent. Für die Russen ist es vorteilhafter, eine kleine polnische und eine kleine tschechische Demokratie als befreundete Nachbarn zu haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es zu einer Sowjetisierung Polens und der Tschechoslowakei kommt. Russland denkt nur daran, so bald wie möglich den Frieden herbeizuführen.
Der französische Historiker Arthur Comte, der ein dickes Buch über die Jalta-Konferenz schrieb, vertritt sogar die Meinung:
Benechs Vorstellungen gehörten mit zu den bestimmenden Faktoren, die zum Geist von Jalta führten.
Es wird auch übersehen, dass keineswegs ein leidender Roosevelt einem rüstigen und kraftstrotzenden Stalin gegenübersaß. Der amerikanische Präsident traf vielmehr, was seltsamerweise kaum irgendwo erwähnt wird, auf einen Gegenspieler, der ein alter und kranker Mann war. Stalins Ehrgeiz hat das freilich damals in Jalta nur zu gut zu verbergen gewusst und bei keiner Gelegenheit sich eine Schwäche anmerken lassen wollen. Das ging so weit, dass Stalin in Jalta sagte:
Ich bin jünger als Churchill und nicht einmal beim Trinken erkenne ich seine Überlegenheit an.
In Wirklichkeit war es in Jalta um Stalins Gesundheit nicht zum Besten bestellt. Gleich nach der Konferenz musste er für mehrere Wochen ins Sanatorium nach Suksu auf der Krim. Oberst Buduswanice, ein Neffe Stalins, der damals im Sanatorium bei ihm war, erzählt:
Stalin hatte zu jener Zeit häufig Asthmaanfälle. Auch machte ihm sein Herz zu schaffen, wodurch sein allgemeiner Gesundheitszustand verschlechtert wurde. Dauernd kamen Ärzte, um ihn zu untersuchen.
Doch kehren wir zu den Kernfragen zurück. Warum bestand Präsident Roosevelt eigentlich noch im Falle Japans auf der Forderung nach bedingungsloser Kapitulation? Die Japaner waren längst bereit zu kapitulieren. Sie wollten lediglich ihren Kaiser behalten. War diese Bedingung so unannehmbar, vor allem 1 Million Blutopfer und die Bolschewisierung Chinas wert? Wie sagte der britische Abgeordnete Emery Hughes:
Roosevelt hatte, bevor er nach der Krim reiste, die entscheidende Nachricht erhalten, dass Japans militärische Kraft gebrochen war und dass die Japaner zu nahezu denselben Bedingungen um Frieden baten, die 7 Monate später angenommen wurden.
Diese Auffassung des britischen Abgeordneten wird von niemand Geringerem als dem amerikanischen 4-Sterne-General Albert C. Wiedemeyer bestätigt.
Unser kostspieligster Fehler im fernen Osten war, dass wir darauf bestanden, dass die Sowjetunion in den Krieg gegen Japan eintrat. Anfang 1945 bewiesen die Berichte des Nachrichtendienstes und die Auswertung der Fotografien, die von den Luftangriffen auf japanische Städte gemacht worden waren, dass das Ende des Krieges in Ostasien nur noch eine Angelegenheit von Wochen war. Die Möglichkeiten der Kriegsführung für den japanischen Kaiser verschlechterten sich zusehends. Unsere Luftwaffe fegte wie ein Besen die Industrie- und Verbindungszentren der japanischen Inseln weg. Es handelte sich nur noch darum, dass die reife Frucht fiel. Aber wir drückten uns und ließen es zu, dass die Sowjetunion sich für den Endsieg mit uns vereinte. Stalin kam schließlich billig davon. Russland kämpfte nur 4 Tage gegen die Japaner, die bereits vor den atomisierten Ruinen von Hiroshima standen. Der Sieg über Japan war schon viel früher errungen worden, nämlich als MacArthur und Nimitz auf den Philippinen zusammenstießen, um die Seeverbindungen der Japaner nach dem Süden abzuschneiden. Im Frühjahr 1945 war der größte Teil der japanischen Schiffe gesunken, Japans Flotte war fast ganz vernichtet und seine Luftwaffe war vom Himmel vertrieben worden. In Wirklichkeit wussten wir Anfang 1945, dass die Japaner bereit waren aufzugeben, vorausgesetzt, dass wir nicht auf bedingungsloser Kapitulation bestünden.
So wirkte sich auch in Jalta die Forderung nach bedingungsloser Kapitulation einseitig zugunsten Stalins aus. Roosevelt hatte einst in Casablanca diese Formel geprägt, um den Sowjets zu beweisen, wie ehrlich und zuverlässig die Westmächte jederzeit zu ihren Verbündeten standen. Stalin jedoch dachte nicht daran, sein Wort zu halten. Ein 1/2 Jahr vor Jalta, als sich die Rote Armee Polen näherte, hatte Stalin verkündet:
Die Sowjetregierung erklärt, dass sie nicht beabsichtigt, irgendeinen Teil des polnischen Gebietes zu erwerben oder das Regime in Polen zu ändern.
Bevor er die Atlantikcharta unterschrieb, hatte Stalin versichert:
Wir werden keinen Zoll unseres Bodens hergeben, doch werden wir auch keinen Fußbreit fremden Bodens begehren.
Selbst von einem maßgeblichen Kommunisten wurde dies später bezweifelt. Als der Streit zwischen Russland und China auf dem Höhepunkt stand, warf Mao seinen Gegenspielern in Moskau vor:
Es gibt ziemlich viele Landstriche, die die Sowjetunion okkupiert hat. Nach dem Abkommen von Jalta hat die Sowjetunion unter dem Vorwand, die Unabhängigkeit der Mongolei zu schützen, in Wirklichkeit dieses Land unter seine Herrschaft gebracht. 1954, als Chruschtschow und Bulganin China besuchten, warfen wir diese Frage auf. Aber sie wollten nicht mit uns darüber sprechen. Sie eigneten sich auch einen Teil Rumäniens an. Sie trennten einen Teil Ostdeutschlands ab und vertrieben die ansässigen Einwohner in den westlichen Teil. Sie trennten auch einen Teil Polens ab, verleibten ihn Russland ein und gaben Polen als Kompensation einen Teil Ostdeutschlands. Dasselbe geschah mit Finnland. Sie trennten alles ab, was nur abzutrennen war. Die Sowjetunion umfasst eine Fläche von 22 Millionen Quadratkilometer und ihre Bevölkerung besteht aus 200 Millionen Menschen. Es wäre an der Zeit, dass sie mit dem Teilen aufhört.
Das mag ganz anders klingen als damals die Worte Roosevelts von einem stabileren Europa denn je zuvor und als Churchills Worte von der Herrlichkeit zukünftiger Möglichkeiten.
Man mag deshalb Roosevelt und Churchill kritisieren, weil sie beste Träume der Menschheit zu verwirklichen versprachen und diese sich nicht einstellten.
Man mag sie dennoch ihre guten Absichten wegen würdigen, da beide darauf aus waren, einen 50-jährigen Frieden zu erreichen.
Wie dem auch sei, es muss als Tatbestand registriert werden, dass sowohl Präsident Roosevelt als auch Premierminister Churchill der Sowjetunion vertrauten. Bleibt die Frage, was damals, als die Ostpolitik des Westens zu einem Entgegenkommen bereit war wie nie zuvor, Moskau daran hinderte, eine praktische Lektion an friedlicher Koexistenz zu demonstrieren.
Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten Die großen drei in Jalta, eine Gipfelkonferenz über Deutschland. Autor des am 27.01.1970 erstmals im DLF ausgestrahlten Features war Rudolf Fiedler. In der kommenden Woche besuchen wir wieder einmal Pinsel und Schnorchel. Die Genossen wissen, wo in der DDR der 50er Jahre der Zitat Wurm drin ist. Ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.